Ich möchte noch ein Gebet vor der Predigt sprechen. Ja, sei du der Mittelpunkt, Jesus, in meinem, in unserem Leben. Herr, du siehst, wo wir im Alltag da vielleicht manchmal abweichen von. Das, wo es uns nicht einfach fällt, dir zu folgen, dir zu gehorchen. Danke, dass du uns durchträgst, dass du mit uns gehst, dass du uns liebst und dass du uns verändern möchtest. Ich danke dir dafür, dass du heute Morgen hier mitten unter uns bist und dass du heute zu uns reden möchtest. Hab Dank dafür. Amen. Ja, mein heutiges Predigtthema heißt Verwandlung ist möglich und passend dazu habe ich euch eine kurze Geschichte mitgebracht, die ich euch vorlesen möchte. Sagt die eine Raupe zur anderen, du, ich habe gehört, dass wir vielleicht später sogar fliegen können. Ach, Unsinn, sagt die andere, so ein Quatsch. Du kannst höchstens hier vom Baumblatt runterfliegen und dann brummt dir der Schädel. Unser Leben ist fressen, kriechen, fressen und wieder kriechen. Ja, aber meinst du nicht, dass es vielleicht mehr gibt als nur fressen und kriechen, sagt die eine. Reine Fantasie, sagt die andere. Alles nur Einbildung und leeres Geschwätz. Hast du schon mal eine fliegende Raupe gesehen? Wir fressen und kriechen und irgendwann sterben wir, dann ist es vorbei. Wenn diese zwei Raupen wüssten, was einmal aus ihnen wird. Schöne, bunte, fröhliche Schmetterlinge werden sie sein. Aber natürlich, solange sie nur sich in ihrem Raupenleben bewegen, können sie ja gar keine Ahnung und Vorstellung davon haben, wie es ist zu fliegen. Solange wir in dem Bild gesprochen in unserer menschlichen Raupenwelt uns bewegen, solange erscheint uns manches Gerede oder auch vieles, was man in der Bibel liest, vielleicht als unglaubwürdig oder andere Menschen denken, es ist unglaubwürdig. Solange gilt kriechen, fressen oder anders gesagt, seine Aufgaben erledigen, arbeiten, sich irgendwie durchwursteln, bisschen Spaß auch dabei haben, älter werden und schlussendlich sterben und dann ist alles vorbei. Wenn wir aber über unser menschliches Denken hinaussehen, wenn wir auf diese biblische Botschaft uns einlassen, die Jesus Christus uns weitergeben möchte durch das Evangelium, ja, wenn wir mit Gott rechnen, mit seiner Macht und seiner Liebe, dann können wir unseren Horizont erweitern und dann können wir auch verändert werden, uns verändern lassen. Ich staune immer wieder über Tiere, die sich verändern oder auch erneuern können. Vögel mausern sich und bekommen ein neues, frisches Federkleid. Oder auch Schlangen. Sie häuten sich und lassen ihre alte und verbrauchte Haut einfach hinter sich und haben dann eine neue, geschmeidige und schillernde Haut. Und am verblüfftendsten sind für mich die Schmetterlinge. Sie beginnen ihr Leben als Raupe, als kleine Raupe. Sie verpuppen sich und herausschlüpfen irgendwann filigrane, leuchtende Flatterwesen. Und diese Verwandlung der Schmetterlinge nennt man in der Biologie Metamorphose. Das heißt übersetzt Gestaltswandel oder also auch Veränderung. Und genau dieses Wort gebraucht auch der Apostel Paulus im Römerbrief in Kapitel 12, die ersten zwei Verse, die ich mit euch gerne lesen möchte. Ich lese aus Römer Kapitel 12, die Verse 1 und 2. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Der Apostel Paulus schreibt diesen Römerbrief an die Gemeinde in Rom und teilt ihnen seine Gedanken und seine Sicht des christlichen Glaubens mit, die sein Leben radikal geprägt und verändert haben. Und in den ersten Kapiteln von 1 bis 11 stellt Paulus seine Theologie sehr ausführlich dar und erläutert die Grundlagen und Zusammenhänge, wie gesagt, des christlichen Glaubens. Und nun ab Kapitel 12 und die weiteren Kapitel beginnt er sozusagen, kommt von der Theorie jetzt zur Praxis. Wie sieht denn das Leben als Christ aus? Was ist zu tun und was ist zu lassen? Und so bittet er am Anfang, schreibt er ja, ich habe euch vor Augen geführt. Also er hat in vorangehenden Kapiteln sie darauf hingewiesen, was Jesus Christus alles für sie getan hat und was daher aus einem Leben als Christen alles möglich ist. Und so bittet er sich daran zu erinnern, dass Gottes Erbarmen sie durchgetragen hat, rausgeholt hat. Und dass die einzige angemessene Antwort darauf ist, und das ist mein erster Punkt, unser ganzes Leben soll daher ein Gottesdienst sein. Der wahre Gottesdienst ist also nicht alleine hier dieser Sonntagsgottesdienst, den wir immer sonntäglich feiern, sondern umfasst das ganze Leben eines Christseins. Das heißt 24 Stunden von morgens bis abends, jeden Tag und die ganze Woche ist unser Leben, soll unser Leben ein Gottesdienst sein. Und Paulus spricht hier in dem Text von Aufopferung des ganzen Daseins. Er sagt, stellt euch Gott zur Verfügung, gebt euch Gott ganz hin, opfert euch, gebt ihm alles. Das heißt, wenn ich mich also für Jesus Christus, für ein Leben mit Jesus Christus entschieden habe, gilt es, mich ihm ganz hinzugeben, mit allem, was ich bin, mit Körper, Seele und Geist. Und aus diesen Versen von Paulus können wir auch zwei Antworten heraushören, was ein wahrer Gottesdienst ist. Nämlich erstens, Gottesdienst ist Gottesdienst an uns. Und zweitens, Gottesdienst ist unser Dienst für Gott. Nicht wir tun zuerst einen Dienst für Gott, sondern Gott dient uns als erstes. Und Paulus schreibt es hier auch in dem ersten Vers, er sagt, durch seine Barmherzigkeit, durch sein Erbarmen, erinnert euch daran, schenkt er euch Gnade, schenkt er euch ein neues Leben, schenkt er euch Hoffnung. Am Anfang steht also, was Gott tut, sein Erbarmen, seine Gnade, seine Errettung, seine Liebe für uns Menschen. Gott lädt dich und mich, uns ein, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Im Alltag, aber auch hier im Sonntagsgottesdienst. Und er wünscht sich die Begegnung, er möchte uns dienen. Und Gottesdienst auch an uns war, dass Jesus Christus an unserer Stelle statt gestorben ist, damit wir frei sein können, damit wir Hoffnung haben, damit wir ewiges Leben haben und damit unser Leben mit Gott wieder in Ordnung ist. Daher sollte auch der Sonntagsgottesdienst keine Pflichtveranstaltung sein, sondern es sollte eine große Einladung Gottes sein, der wir einfach folgen, weil wir ihm auch hier begegnen können. Das ist also die erste Antwort, was ist ein wahrer oder richtiger Gottesdienst? Das ist, Gott dient uns. Von daher ist der Sonntagsgottesdienst auch, sollte er keine Pflichtveranstaltung sein oder religiöse Pflichtübung. Nach dem Motto, so jetzt habe ich hier wieder meine anderthalb Stunden abgesessen, habe Zeit mit Gott verbracht, jetzt gehe ich in die Woche und dann nächste Woche ist ja wieder Gottesdienst, da kann ich dann hören, was Gott mir zu sagen hat. Nein, dadurch, dass ich gemerkt oder erfahren oder erlebt habe, dass Gott mir dienen möchte, Gott mir Gutes tut, mir Gott so viel schenkt, aus diesem Erleben, aus diesem Hören, wenn ich mich dafür Jesus Christus entschieden habe, aus diesem Dienst an mir, hat das auch Folgen. Und das ist die zweite Antwort. Gottes Dienst ist auch unser Dienst für Gott. Dein Gottesdienst fängt als erstes auch in der Familie an. Ist mit deinen Kollegen an der Arbeit oder in der Schule oder auch sonntags hier natürlich im Gottesdienst. Überall in jedem Lebensbereich soll Gott angebetet werden und geehrt werden. Und Gottesdienstzeit ist überall im Alltag. Bieten sich so viele Möglichkeiten, Gott zu dienen und ihm zu ehren. Ich kann Gott ehren, indem ich am Schreibtisch meine Arbeit ordentlich mache oder auch indem ich zu Hause in der Küche arbeite. Auf der Arbeit, Uni, Schule oder wie gesagt auch zu Hause. Und Paulus schreibt, das ist der Grund, warum ich das tue, warum ich Gott gerne diene, weil ich sein Erbarmen, seine Liebe zuerst erlebt habe. Und darum darf es mir oder kann es mir denn leichter fallen, mich ihm auch ganz hinzugeben, weil ich weiß, dass er es gut mit mir meint, weil ich weiß, dass er mich liebt, weil er Gutes für mein Leben vorhat, kann ich mich ihm auch ganz hingeben, wie es hier heißt, hingeben wie ein wohlgefälliges Opfer für Gott. Und ich muss nicht erst alles in der Bibel verstanden haben. Ich darf so mit dem Erkenntnisstand, wo ich habe, zu Gott kommen. Ganz neu zum ersten Mal oder auch immer wieder. Und darf von Gottes Wort lernen. Darf mich immer wieder auf Gott einlassen und ihm sagen, ja, ich will dir nachfolgen, wenn ich Christ bin. Und ich will das tun, was dich ehrt in meinem Alltag. Der Apostel Paulus spricht hier vom Opferbringen. Für die damalige Tour war das was ganz Normales. Es war Bestandteil des alltäglichen Lebens, dass man zu den damaligen Gottesdiensten geopfert hat. Sowohl die Juden als auch die Nichtjuden waren mit diesem Opferritual vertraut. Und beim damaligen Schuldopfer des Alten Testaments ging es darum, dass man ja durch Tieropfern Gott, sag ich mal, Schuld gebracht hat und dadurch von Gott Sühne erfahren hat. Das müssen wir Gott sei Dank heute nicht mehr tun, weil im Neuen Testament wir auch lesen und bezeugt wird, dass dieses Opfer für die Sünden dieser Welt am Kreuz von Golgatha erbracht worden ist, nämlich durch Jesus Christus, dem Sohn Gottes, der unsere Sünde getragen hat. Und da gibt es auch nichts weiter zu ergänzen. Wenn Paulus also die Gemeinde, die Christen in Rom auffordert, ganz ihr Leben Gott zur Verfügung zu stellen und es als ein lebendiges und heiliges Opfer darzubringen, dann meint er damit, dass wir hingebungsvoll unser Leben ihm ganz ausliefern. Und das soll eine Reaktion der Dankbarkeit gegenüber ihm sein, der so liebevoll mit uns umgeht, der Erbarmen hat und der barmherzig zu uns ist. Das heißt also, wenn ich mich für ein Leben mit Jesus Christus entschieden habe, heißt es, mich ihm ganz zur Verfügung zu stellen, mich unter seiner Herrschaft zu stellen. Das bedeutet, mein Besitz, mein Geld, meine Gaben, meine Fähigkeiten und meine Zeit soll ich Gott zur Verfügung stellen. Und die Frage an mich und an euch heute Morgen ist es auch, bin ich bereit dazu, Gott mein ganzes Leben vielleicht zum ersten Mal zu geben? Oder wenn ich schon mit ihm lebe, mich ihm ganz und voll seiner Herrschaft zu unterstellen, mich mehr und mehr von ihm verändern zu lassen, sodass ich Jesus ähnlicher werde? Paulus nennt ein paar Linien, wie dieser Gottesdienst im Alltag aussehen kann. Er erwartet also, dass wir auch unseren Beitrag dafür bringen, indem wir uns Gott, wie gesagt, zur Verfügung stellen, dass er der Herr in unserem Leben ist, sozusagen die Nummer eins, und dass ich mich ihm unterordne und seinen Geboten und seinem Willen befolge. Und wie kann das jetzt ganz praktisch aussehen, dass ich mich mehr und mehr von Gott verändern lasse? Da komme ich hier zu meinem zweiten Punkt. Da heißt es, als Überschrift habe ich gewählt, lass dich verändern. Paulus schreibt im zweiten Vers, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch die Erneuerung eurer Gesinnung, eures Denkens. Paulus gibt hier eine Aufforderung, sagt, lasst euch verändern. Oder in anderen Übersetzungen heißt es, werdet verwandelt. Als Christen sind wir aufgefordert, wenn wir mit Jesus durchstarten, in einen geistlichen Erneuerungsprozess. Lasst dich darauf ein, von Gott oder durch Gottes Geist dein Leben zu verändern, dass du in eine heilsame Bewegung kommst. Die Aufforderung von Paulus ist hier so formuliert, dass sie sowohl aktiv als auch passiv zu verstehen ist. Denn eine Veränderung oder Umwandlung ist nicht aus mir allein heraus möglich, sondern die kann Gott nur durch seinen guten, heiligen Geist ermöglichen, wenn ich mich ihm zur Verfügung stelle. Das ist also mein Beitrag. Ich kann mir das so vorstellen, im Bild gesprochen, wenn ich sozusagen meine Hose zum Schneider zur Änderung bringe, dann kann ich sagen, hier bitte, das ist meine Hose, die hätte ich gern gekürzt. Aber mein Beitrag ist, ich muss diese Hose hinbringen zum Schneider, damit sie auch gekürzt wird. Die Hose kommt nicht von sich selbst zum Änderungsschneider, sondern ich muss sie bringen. Das heißt in dem Sinne, der Heilige Geist möchte mich verändern. Er möchte mich formen, so wie Jesus Christus es war, dass wir so leben wie er. Und mein Part dabei ist, ich muss mich da zur Verfügung stellen, ich muss mich bereitstellen. Der Heilige Geist wartet darauf, dass ich ihm mein Ja gebe. Doch wie sieht es jetzt konkret im Alltag aus? Ich sehe in meinem Alltag, da ist ein Bereich, dem habe ich vielleicht noch nicht voll und ganz Jesus übergeben. Oder in dem und dem oder diesen Bereich vertraue ich noch nicht Gott voll und ganz. Da will ich noch so ein bisschen selber es in meiner Hand haben oder ich will selber bestimmen. Wie kann eine Veränderung geschehen? Und hier schreibt der Apostel Paulus, dies geschieht einmal durch Nichtgleichstellung mit der Welt. Und der zweite Aspekt oder Punkt ist durch Erneuerung der Sinne. Die habe ich hier unten auch hingeschrieben, durch Nichtgleichstellung mit der Welt und durch Erneuerung der Sinne. Zum ersten, durch Nichtgleichstellung der Welt. Paulus sagt hier in diesem Text, stellt euch nicht der Welt gleich. Wenn man im griechischen Text hineinschaut, heißt gleichgestellt schemetzitain. Schema, da steckt dieses Wort Schema drin, was wir auch vielleicht im Deutschen kennen. Also wortwörtlich könnte man sozusagen übersetzen, macht nicht im Schema der Welt mit. In anderen Worten, übernimmt nicht das Denken und das Verhaltensschema der Gesellschaft der Welt. Werdet nicht gleichförmig. Passt euch nicht den Wettlauf der Zeit an. Lasst euch nicht zu sehr beeinflussen. Macht nicht bei allem Mainstream-Einheitsbrei mit des Zeitgeistes und der Gesellschaft. Heißt konkret im Alltag, den Mut haben, nicht damit zu machen, wo vielleicht ein hilfloser Lehrer oder Schüler gemobbt wird oder geärgert wird. Den Mut haben, zu widersprechen, wenn andere über andere Leute tratschen. Den Mut haben, eben nicht mitzulästern, wenn einer über den Chef oder den Kollegen herzieht. Den Mut haben, eben nicht mitzulachen, wenn im Betrieb, Büro oder Verein einfach schlüpfrige Witze erzählt werden. Es soll uns bewusst sein, oder wir müssen uns das immer wieder bewusst machen, dass wir uns den täglichen Einflüssen der Welt ausgesetzt sind. Das heißt, durch die Kultur, Erziehung, Gesellschaft, ja, durch Freunde auch und Familie und Medien. Und diese Gesellschaft, in der wir auch leben, vermittelt uns gewisse Prinzipien, Leitlinien und Denkmuster. Und Paulus sagt hier im Text, übernehmt nicht alle Denkmuster blind. Übernimmt nicht alle Schemas. Übernimmt nicht alles, was die anderen machen. Ich will damit nicht sagen, dass alles, was in der Gesellschaft läuft, schlecht und böse ist. Und dass wir als Christen Sachen komplett meiden sollen, uns zurück und isolieren sollen. Es heißt einfach, als Christ sollen wir nicht selbstverständlich und unreflektiert die Denkmuster der Gesellschaft und des Zeitgeistes übernehmen oder gar uns aneignen. Wir können als Christen nicht einfach so denken und leben wie andere, wie der Zeitgeist oder die Kultur uns es manchmal vorgibt oder auch manchmal unsere Vernunft uns vorgibt. Denn wir haben als Christen eine andere Quelle der Autorität, eine andere Norm, einen anderen Maßstab, nach dem wir uns richten. Und das ist die Bibel, Gottes Wort. Als Christen fragen wir daher nicht, was tut uns gut? Was machen die anderen? Gefällt es den Menschen oder ist das gerade angesagt? Sondern wir sollen danach fragen, gefällt es Gott? Ehrt es ihn? Ist es in Gottes Augen sinnvoll und richtig und gut? Daher gilt es immer wieder, dass wir in unser Leben schauen und dass wir lernen zu unterscheiden und zu prüfen, was ist, was Gott will. Dass wir mehr und mehr unsere Gesinnung und unser Denken verändern lassen. Und so schreibt es Paulus auch hier, sondern verändert euch durch die Erneuerung eurer Gesinne oder Gesinnung oder einer anderen Übersetzung. Lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten. Und damit bin ich bei Punkt 2b, durch die Erneuerung der Sinne. Paulus schreibt, so ändert euch durch die Erneuerung der Sinne. Lasst euch umgestalten, verwandeln durch den Geist Gottes. Und diese geistliche Erneuerung im persönlichen Leben, die geschieht allein durch Gott. Da kann ich nicht ganz so viel beitragen. Und das griechische Wort, was hier für verändert oder verwandelt steht, hatte ich vorhin auch schon erwähnt, ist Metamorpho. Das heißt, beziehungsweise Metamorphose. Metamorphose bedeutet sozusagen Gestaltswandel oder auch Veränderung. Und diesen Begriff kommt uns vielleicht auch aus der Biologie bekannt vor. Dort bedeutet es die Umwandlung eines Lebewesens von einem Zustand in den nächsten oder anderen. Und das finde ich sehr toll und anschaulich auch im Beispiel von der Raupe und dem Schmetterling. Ich habe euch mal hier eine Folie mitgebracht. Hier auf der linken Seite sehen wir Beginn, das Raupenleben und mehr, wie es sich hin entwickelt zu einem Schmetterling. Aus einem kleinen, dicken, Raupe wird ein Schmetterling. Und diesen Aspekt der wundersamen Verwandlung zeigt sich auch sehr gut, was Paulus hier meint mit sich verändern oder verwandeln zu lassen. Denn es ist hier in diesem Text, wie ich schon erwähnt habe, nicht nur rein aktiv oder passiv zu verstehen, sondern beides. Im Bild von der Raupe gesprochen ist es sozusagen, sie verpuppt sich, aber sie führt die Veränderung nicht selber herbei. Also ich habe selten irgendwie gesehen, dass eine Raupe sich jetzt ganz so anstrengt, ich muss jetzt schaffen, da zum Schmetterling zu werden, sondern sie hilft zwar bei dem Prozess, beim Geschehen dabei, indem sie sich den Einflüssen der Umgebung ausliefert oder hergibt, hingibt. Das heißt also, sie hängt in der Sonne, im Licht, in der Wärme, damit dieser Prozess in Gange kommt, aber lässt dann das Restliche so ein Stück weit an sich auch geschehen oder lässt es an sich wirken. Und ich denke, das ist die Aufforderung, von der Paulus hier spricht. Lasst euch verändern, lasst euch verwandeln. Das ist hier mit Veränderung gemeint. Nicht alles selber machen zu müssen, sondern Gott ist am Werk. Gott möchte wirken. Aber es liegt an mir, meinen Beitrag, meine Mithilfe dazu zu tun und Gott an mich wirken zu lassen. Es gibt aber auch die Möglichkeit bei uns Menschen natürlich, weil Gott uns einen freien Willen gegeben hat, uns auch dagegen zu stellen. Wir können es verhindern, wir können es blockieren, diese Veränderung, oder nicht zulassen. Denn Gott zwingt niemanden. Und dieser Prozess, auch der Verwandlung, der Veränderung im geistlichen Sinne, wie auch bei der Raupe, ist ein Prozess, der Zeit braucht. Eine Raupe wird ja auch nicht von jetzt auf heute oder morgen plötzlich zum Schmetterling. Sie hängt erstmal eine Weile verpuppt herum und irgendwann ist es dann soweit, dass sie sich entpuppt und zum Schmetterling wird. Und so ist es auch bei uns als Christen. Wir sind nicht von heute auf morgen gleich geistlich total reif oder geistlich erwachsen, wie ich es in meiner vorherigen Predigt erwähnt habe, sondern es ist ein Veränderungsprozess, den Gott an uns bewirken möchte und will. Und das braucht seine Zeit, indem er mehr und mehr größer in unserem Leben wird, indem er mehr und mehr verherrlicht wird in unserem Leben. Beim Schmetterling geschieht sozusagen die Veränderung, indem die Raupe sich verpuppt und dann hormonell gesteuert Organe nicht mehr gebraucht werden und abgebaut und solche, die für das erwachsene Tier dann notwendig sind, ausgebildet werden. Und so ist es auch bei uns Christen, das Bild finde ich sehr schön, dass mehr und mehr alte Sachen absterben müssen und Neues dazukommen muss. Wenn wir also Jesus Christus nachfolgen müssen, müssen wir ihm uns ganz hingeben und diesen Prozess einfach beidseitig unterstützen. Und Veränderung geschieht also auch vor allem durch Veränderung unseres Denkens und unseres Sinnes. Es geht nicht nur darum, dass wir sagen, das mache ich nicht mehr, rein menschlich gesehen ist das falsch oder nicht richtig oder nicht gut oder Gott wünscht sich das nicht von mir, sondern dass wir mehr und mehr in die Denke kommen, wie Gott sich Sachen gedacht hat. Das heißt konkret, das Alte, das Schlechte, falsche Verhaltensmuster müssen raus, aber dann muss auch wieder Neues reinkommen in uns. Das alte, das selbstbezogene, egoistische, weltliche Verhalten, das nicht Jesus und seinen Geboten entspricht, das muss raus. Und das Neue, die neue Gesinnung, das, was in dem Wort Gottes in der Bibel steht, muss rein in mein Leben. Ich muss das verinnerlichen. Man kann sich das vielleicht so vorstellen, wie bei einer Festplatte, die Stück für Stück überschrieben wird. Das Alte wird überschrieben. Alles egoistische, falsche Verhalten, das, was Jesus nicht ehrt und dem Wort Gottes entspricht, wird Stück für Stück gelöscht auf dieser Festplatte. Alle alten, fehlerhaften, mit dem Virus der Sünde verseuchten Dateien werden gelöscht und ein neues Programm wird aufgezogen, wird aufgespielt. Es ersetzt das Alte durch das Neue. Und die neue Gesinnung lautet, so wie Jesus gedacht, gehandelt hat, die Jesus-Gesinnung. Und die Daten für diese neue Installation auf meiner Festplatte ist das Wort Gottes, die Bibel. Das heißt, dort in dem Wort Gottes, wenn ich mich damit beschäftige, wenn ich es lese und studiere und das verinnerliche und dann auch noch umsetze in die Praxis, dann kann ich diese Veränderung in meinem Leben erfahren und erleben. Und das ist auch hier für uns heute Morgen die Frage, möchte ich das, will ich das, dass ich mich verändern lasse, dass ich meine Gedanken, meine Umwelt, die mich da auch prägt, lasse ich mich davon eher prägen oder auch vom Wort Gottes? Was prägt mich? Es gibt ja so diesen Satz oder Spruch, zeig mir deine Freunde und ich sage, wer du bist. Zeig mir deine Freunde und ich sage, wer du bist. Oder mit wem oder was du dich auseinandersetzt, das wird dich einfach prägen, beeinflussen und auch verändern. Und Paulus fordert uns als Christen auf, unser Denken von Gott her erneuern und verändern zu lassen, weil es einfach dem Willen Gottes entspricht. Ich möchte nochmal zusammenfassen. Wenn ich mich also für ein Leben mit Jesus Christus entschieden habe, dann beginnt ein Veränderungsprozess. Mein menschliches Denken, mein Verstand, die weltlichen Werte sollen ersetzt werden durch die Maßstäbe Gottes. Und die finden wir in der Heiligen Schrift, in Gottes Wort der Bibel. Und es geht dann hierbei nicht um Verbesserung aus mir heraus, aus meiner eigenen Kraft, sondern aus der Erneuerung durch Gott oder besser gesagt seinem Heiligen Geist. Und dies geschieht dadurch, dass ich mich nicht gleichstelle mit den Werten der Welt, sondern dass ich mein Denken erneuere und meinen Sinne erneuern. Und diese Veränderung geschieht von innen nach außen. Und dieses neue Denken hat dann ein veränderndes Handeln zur Folge. Wenn die Einstellung von mir gottgemäß ist, dann wird es sich auf mein Handeln auch auswirken. Ich wünsche mir, dass wir uns als Christen wie Schmetterlingspuppen statt Chamäleons verhalten. Denn eine Schmetterlingspuppe ist in einem Entwicklungsstadium, bei dem aus einer Raupe ein wunderschöner Schmetterling entsteht. Was ist ein Chamäleon? Ein Chamäleon ist eine Echse, die nach allgemeiner Überzeugung ihre Hautfarbe der jeweiligen Umgebung anpassen kann. Heißt übertragen auf unser Christsein, wenn du ein Chamäleon-Christ bist, stehst du in der Gefahr, dich der jeweiligen Umgebung anzupassen, die vorherrscht. Das heißt, in einem nichtchristlichen Umgebung passen sie ihre Maßstäbe den dort vorherrschenden an. Daher möchte ich uns empfehlen oder anbieten oder darauf hinweisen, lasst uns Schmetterlingschristen werden, die einen Unterschied machen. Denn Gott will uns jetzt schon mehr und mehr verwandeln, jetzt mitten im Leben. Verwandeln zu Menschen, die über das Offensichtliche und Augenscheinliche hinaussehen. Verwandeln zu Menschen, die fröhlich ihren Glauben leben, die hoffen und lieben. Christsein heißt also, mit Jesus Christus unterwegs zu sein und mein Leben, jede Minute mit Gott und für Gott zu leben. Es gilt immer wieder täglich, meinen Maßstab am Wort Gottes zu prüfen und mein persönliches Dankengut von Gott verändern zu lassen. Und gerade auch in dieser Zeit, in dieser herausfordernden Zeit, ist es so wichtig, dass wir eine Orientierung haben, dass wir einen Maßstab haben. Und das bietet uns das Wort Gottes, die Bibel. Dass wir an diesen Zusagen, die da drin sind, an den Verheißungen, dass wir daran festhalten. Denn unser Gott ist souverän und er ist derjenige, der die Welt auch in seine Hand hält. Amen.